Kilometerfresser.
Kilometerfresser.
Oh Mann, deine Tonlage wird immer schärfer, Jonas.
Wir bringen das. Es ist doch die 60. Folge. Wenn es jetzt nicht langsam
Wahnsinn.
Sitzt, was soll man machen? Wir haben auch unser Einjähriges
Wahnsinn.
Einfach verpasst, ne? Haben wir nicht drüber gesprochen.
Was haben wir verpasst?
Unser Einjähriges, dass wir ein Jahr Podcast machen, haben wir überhaupt nicht.
Jonas.
Haben wir keine Sonderfolge gemacht. Wir haben zwar das Die Kilometer Fan-Treffen gemacht, aber ansonsten war es das. So.
Happy Birthday to you and me.
So wie wenn du so ultra verspätet so ein Geburtstag. Du hast jetzt bald Geburtstag, habe ich im Kalender gesehen. Den darf ich nicht vergessen,
ja,
das ist sonst peinlich.
13. Oktober, da wird der alte
genau,
Tarek 50.
Schreibt euch das auf. Der alte Hase wird ein halbes Jahrhundert.
Aber soll ich aber sagen, 13 ist so eine Zahl in meinem Leben. Nas hat am 13. Geburtstag, ich habe am 13. Geburtstag. Wir haben am 13. geheiratet. Meine Mama hat am 13. Geburtstag, meine Schwester hat am 13. Geburtstag. Also für mich ist 13 eine Glückszahl, definitiv.
Krass, witzig.
Warte mal, ich hatte doch hier so einen Geburtstagskeks für uns vorbereitet. Und das wollte ich eigentlich feierlich essen. Das ist von einem Hotel, von einer unserer Fahrveranstaltungen. Und guck mal, Jonas, ein Keks, ja, in Herzchenform und
ja,
dann noch ein Bäckerei-Cappuccino. Warte mal, ich esse jetzt in deinem Namen. Moment,
einfach,
das ist.
Komm, wir stoßen einfach mit Käffchen auf hier
Prost,
auf unser Einjähriges an. Ultra verspätet, aber die besten Grüße kommen ja immer zu spät. So der Fokus.
Buonissima. Okay.
Aber lass uns ja mal Hallo sagen an die Leute und vor allem ja auch danke an euch. Ne? Das muss man ja jetzt, auch wenn wir es jetzt so verspätet feiern, danke an euch, dass ihr hier jetzt seit 60 Folgen zuhört und dass von Woche zu Woche weiterhin die Aufrufe mehr werden. Also klar, es ist ein bisschen wie auf YouTube, man hat mal mehr, mal weniger Aufrufe, aber insgesamt ist es stetig eine Steigerung und das ist echt cool, weil das heißt, dass sich einige von euch wirklich jede Woche Donnerstag hier unsere Infos, Inhalte, Meinungen zur E-Mobilität anhören.
Ich bin sehr froh, ich bin sehr amüsiert. I'm so
amused. Ja, aber amused und amüsiert sind ja zwei verschiedene Sachen, Tarek, oder?
Oh Mann, mein Englisch, mein Hauptschulenglisch greift wieder ein, ist egal. Ich bin total stolz drauf, was wir geschaffen haben. Unglaublich, jetzt in einem Jahr haben wir pro Folge um die 5000 Zuhörer oder Zuschauer jetzt mittlerweile.
Ja.
Ne?
Das ist echt cool.
Also ich bin sprachlos, vor allen Dingen, dass ihr das erträgt hier.
Ja, vor allem, dass wir dich zum Podcaster gemacht haben, der mit Podcast überhaupt
das
nichts
ermutigt nicht, hat. Aber, was steht vor der Tür? Lass uns damit anfangen.
Lass uns kurz einen Überblick geben, über was wir heute alles sprechen wollen. Wir haben ein paar Themen vorbereitet. Wir wollen einen drüber sprechen, dass eventuell bald für Elektroautos die Steuerbefreiung ausfällt. Außerdem
reden wir darüber, was vor der Tür steht, natürlich.
Natürlich. Und wir haben noch zwei spannende Modelle, den BMW iX5 und den Audi E5. Lass mal einfach mal so stehen.
Ja, weil BMW möchte genau Richtung Wasserstoff gehen. Naja, ist egal. Komm,
jetzt hast du schon verraten.
Toll,
die ganze Spannung weg.
Ja, die Leute müssen dranbleiben. Du kennst das Marketinggedöns von heutzutage
nicht. Ja, aber iX5 hätte ja auch schon gezogen, weißt du?
Haben wir das schon gehabt?
Ist aber Wasserstoff.
Haben wir das schon gehabt? Abonniert den Kanal. Lass mir ein Like da. Schreibt gerne unten in die Kommentare. Oh Gott.
Ja, einige von euch haben die letzte Folge auf YouTube gehypt. Also kann man ja auch mal sagen, die letzte Folge war zwar die schlechtest geklickteste der letzten 10 Folgen, aber ihr habt die brutal gehypt. Die war irgendwie Platz 33 im Hype-Ranking, wo auch immer wieder ranken,
verrückt.
Also mit welchen anderen wir da.
Ich habe einen Screenshot gemacht, habe es Jonas geschickt, auf einmal kommt so ein zurück. Platz 10 von 10 auf YouTube, die Folge, aber trotzdem Hype-Ranking 33.
Krass. Stell dir vor, wie schlecht die verrückt. Folge gelaufen wäre ohne dem Hype-Ranking.
Oh Mann, Jonas. Okay, womit fangen wir an?
Wir fangen an mit, dann lass uns was vor der Tür machen.
Bei mir steht gar nichts vor der Tür. Bei mir wird auch die nächste Zeit wenig
stehen.
Das ist
ja eine Lüge. Du sitzt doch in einem Testauto.
Ja, der wird heute abgeholt.
Lüge, Tarek. Okay.
Ja, der wird heute abgeholt. Noch steht er vor der Ladesäule. Ich lade ihn, bevor er abgeholt wird. Und das ist der KGM Torres EVX. Das Video kommt jetzt bald. Danach steht aber erstmal nichts an. Es ist hier und da mal jetzt im Oktober wieder 2, 3 Veranstaltungen, aber das war's. Mhm.
Okay, aber sehr gut, nachdem der September so voll war, also es war auch eigentlich mein Ziel, im Oktober ein bisschen ruhiger machen zu können. Wir sind auch Ende Oktober im Urlaub, von dem her, das passt ja ganz gut. Ich stehe im Übrigen auch an Ladesäule und neben mir fährt gerade ein Enyaq 85 hin, um hier außen aus dem Leben zu erzählen.
Wo sitzt du drin? Was lädst du?
Ich lade gerade den Volvo EX90 und ich muss auch nachher unbedingt dran denken, dass ich den Ladewert stoppe, weil ich mache meinen Ladetest hier parallel. Das ist effizientes Arbeiten. Und irgendwie will mein Fokus heute nicht. Ich muss jetzt hier auf manuell schalten.
Fleißig.
Warte mal, ich muss das jetzt hier...
Fleißig.
Hoffentlich nimmt er den Fokus. Kurz auf manuell und dann noch ein bisschen wegziehen, dass die Leute hier mich auch scharf haben. Das ist nach außen. So, Entschuldigung, aber ich hoffe, jetzt bleibe ich scharf. Mal schauen. Irgendwie der
du wollte, bist
der
scharf, will immer, Jonas. Der will immer du bist der schärfste Kerl, den es gibt.
Danke. Ja, der will immer den Gangwallhebel fokussieren. Der denkt da immer, das ist ein Auge und dann geht der da mal drauf. Aber anderes Thema. Ja, auf jeden Fall, also ich sitze im EX90, lade den gerade und wir haben zu Hause noch den Kia EV9. Alles aktuell riesige Autos. Und zwar mit dem kleinen Akku, wo wir letzte Woche schon drüber gequatscht hatten. Und heute kommt noch ein Opel Grandland. Weil der EX90 auch morgen schon weggeht, von dem her. Aber Grandland und EV9 hatte ich jetzt überlegt zu vergleichen, weil ich glaube, wenn du den Grandland voll ausstattest, kommst du in einen ähnlichen Preisbereich. Dann ist es ganz spannend, so Basis von dem Premium-Elektro-SUV versus top ausgestattete Mittelklasse sozusagen. Mal schauen,
naja, ob ich das mache oder nicht. Ob Kia jetzt mittlerweile zu Premium zählt, mit den Preisen teilweise ja.
Ja, aber der EV9 ist ja schon obere, also ist ja schon oberes Segment, einfach allein von der Größe und von, weißt du, also was jetzt Auto, Anmutung, Platz, Raumgefühl, weil wenn du den neben den Grandland stellst, ist das ja schon ein himmelweiter Unterschied.
Das sind sowieso Begriffe, die sind mittlerweile in der Automobilbranche vermischt. Premium, ne? Weil fast jedes Auto bietet heutzutage mittlerweile Sitzheizung, voll. Lenkradheizung, elektrische Sitzverstellung. Das waren Sachen in meiner Jugend, das hast du nur in BMWs und Jaguars und Mercedes gehabt, ja? Wenn überhaupt. Also, und mittlerweile hast du das halt auch mal in so einem Kona, das ist ja die normalste Sache der Welt. Navigationssysteme zum Beispiel. 1994, 95, als das dann losging. Mit diesen Monochromen da, mit diesen Pixeldingern. Oh Gott.
Oder als du am Anfang nur die Richtungen hattest, so wie jetzt manchmal im Cockpit, hattest du am Anfang dann nur im Hauptdisplay so, du biegst dann in 300 Metern rechts ab oder sowas.
Genau. Und heute regen wir uns auf, dass wir kein kabelloses Apple CarPlay haben. Ja. Also die Zeiten, ne? Also ich weiß.
Das verschiebt sich halt brutal, ne? Da hast du halt dann jetzt andere Anforderungen, die jetzt quasi zum Premium gehören und andere Sachen sind Standard. Ist ja okay, ne? Ist ja bei Smartphones auch, ist ja bei vielen Dingen, finde ich eigentlich.
Dass wir meckern, ist zu Recht, weil die Dinger kosten ja das Vierfache von dem, was sie damals gekostet haben. Also dürfen wir auch meckern, ne?
So ist es
ja
nicht. Der Aufmacher auch hier im EX90, ich werde den neben die beiden EV9, die wir jetzt, wir haben ja unseren und den Testwagen EV9 zu Hause, und ich werde die alle nebeneinander stellen. Und wir jetzt sagen, der EX90, wenn du voll ausstattest, kostet so viel wie zwei Kia EV9. Weil der hier kostet halt 120.000, wenn du alles reinpackst. Und EV9 startet halt bei 60. Und das ist so ein bisschen mein Videoaufhänger, ob sich das quasi rentiert und lohnt. Jetzt nicht als direkter Vergleich, weil ich glaube, dass es in dem Segment jetzt vergleichen nicht unbedingt. Aber dieses mal kurz mal was Provokantes als Aufhänger machen, dachte ich, mal probieren, mal sehen.
Ja. Ich überlege gerade, ich bin ja beide Autos mehrere Male gefahren, auch Roadtrips gemacht und so weiter. Ich kenne ja beide Autos, ne? Wenn du mich fragst, der Volvo ist natürlich hochwertiger gestaltet, ne? Der Innenraum und so weiter, du hast fahrwerkstechnisch Luftfahrwerk drin teilweise, du hast ja LiDAR-Systeme, du hast ja, keine Ahnung, also Softclose an den Türen und dies und das, ne, trillala.
Ich glaube, Softclose hat er nicht, warte.
Nicht? Doch, meiner hatte einen. Sicher? Meiner hatte.
Ich muss nochmal nachschauen, ob das hier überhaupt die Top-Ausstattung ist. Wir sind ja jetzt echt viel gefahren, aber das ist oft, ne? Manchmal fährt man Autos dann im Alltag viel und dann denkt man sich am Ende so, warte mal, welche Ausstattungslinie ist denn das eigentlich? Aber ich finde, du merkst hier wirklich in jedem Moment, dass es ein hochwertigeres Auto ist. Aber das bleibt
ja,
dann
in dem Video verarbeitet.
Und wir wollen das ja nicht.
E-Auto fahren wird teurer, ab 26.
Ja,
die Steuerbefreiung. Thema. Die Steuerbefreiung für E-Autos war ja so bis jetzt. Also mein Kia zum Beispiel, der ist ja bis 2030 von der Steuer befreit. Oder dein Auto oder was
wann
auch immer.
Wann war dein EV6 erstmal zugelassen?
22.
Okay. Weil es war ja so, dass quasi E-Autos 10 Jahre steuerbefreit sind, aber maximal bis 2030. Das heißt, die wenigsten Leute können tatsächlich 10 Jahre davon profitieren, sondern die meisten, wenn du jetzt nicht irgendwie 2020 ein Auto gekauft hast, dann war es für die meisten halt eher so, okay, die Differenzjahre, aber das war die Steuerbefreiung und das gilt ja auch aufs ganze Auto, ab Erstzulassung quasi.
Genau, Erstzulassung bedeutet aber nicht, wenn du dir einen Gebrauchtwagen holst, und dann gilt das nicht als eine Erstzulassung.
Ne? Genau, richtig.
Das heißt, du bist bei einem Gebrauchten, der aus 20 ist, 21, 22, immer noch bis 2030 von der Steuer befreit. Aber jeder, der sich ab dem 1. Januar 2026 ein Auto zulässt, also das erste Mal zulässt, der wird dann versteuert. Aber ich habe auch gelesen, Jonas, vielleicht kannst du was dazu sagen, dass die Steuer für E-Autos 50% niedriger sein soll im Vergleich zu den Verbrennermodellen. Weil wegen dem Gewicht, ne? Ja, es ist aufgrund der Batterie, weil die Batterie ja sehr viel wiegt.
Ja, ja, es ist ja, also es ist ja quasi jetzt in der Schwebe, was man macht, ne? Ob jetzt quasi das verlängert wird oder nicht. Die Idee war mal, ob man es bis 2035 verlängert sozusagen und dann das beibehält, was ja auch nicht mehr ganz 10 Jahre sind, weil wenn das nächstes Jahr in Kraft tritt, sind es ja auch nicht mehr ganz 10 Jahre, aber dass man das quasi inhaltlich verlängert und das ist aktuell in der Schwebe, da will sich keiner klar zu bekennen.
Ich muss nur kurz sagen, du bleibst hängen.
Also ja, es da, ist, ich kriege parallel einen Anruf und irgendjemand ist hier sehr nervig und versucht es das dritte Mal. Deswegen muss ich, glaube ich, kurz rangehen, weil ich sonst
den Anruf kurz einen die ganze Cut Zeit hängen. Du bist jetzt wieder weg, nämlich.
Aber bis 2035 soll es dann laufen. Das heißt, es wären wieder knapp 10 Jahre. Aber es bekennt sich gerade keiner dazu. Und es soll jetzt anscheinend am 9. Oktober ein Autogipfel sein. Macht man ja in Deutschland so oft als Autonation. Dann treffen sich wieder wichtige Politiker mit wichtigen Automobilentscheidern, wie es immer so schön heißt. Mhm. Und die quatschen dann drüber, was man so macht, dass Deutschland auch automobilrelevant bleibt die nächsten Jahre. Und da soll es dann um sowas gehen. Ich stelle mir halt die Frage, wie wichtig ist diese Steuerbefreiung tatsächlich? Also wie viele Leute kaufen sich ein Elektroauto, weil sie sagen, oh, ich spare mir 90 Euro.
Wie kaufentscheidend kann sowas sein?
Also weil jetzt ist so viel mehr ist es ja nicht.
Ja, ja, jetzt warst du oder? Eben wieder weg. Aber du hast recht, wie kaufentscheidend oder was für ein Argument ist das denn? Ne?
Voll, das kann mir doch keiner sagen, dass das dann die Hauptentscheidung für die Leute ist, dass das anhand dessen nur getroffen wird. Also dass die Leute dann sagen, ah ja, ich kaufe jetzt ein Auto für 80.000 Euro, weil ich dann auf die nächsten 10 Jahre gerechnet mir knapp 1.000 Euro nochmal spare. Das kann ja nicht der Ansatz sein. Da sind ja allein Wartungs- und Verschleißkosten schon ein Punkt, ja, den du dir mehr sparst.
Ja, ja. Aber es ist psychisch und für die Medien dann wieder ein Grund und ein Argument, vielleicht eventuell ein Grund für die Lobby, gegen die E-Mobilität zu schießen und sagen, ja, seht ihr, die Regierung ist damit gescheitert, keiner will sie haben und jetzt wollen sie zumindest diejenigen, die eins gekauft haben, auch noch versteuern. Keine Ahnung. Also, ja, da muss trotzdem... Ja,
wobei, da muss man bedenken, das ist ja nur auf Neuzulassung. Das heißt, wenn du heute noch ein Auto kaufst, hast du trotzdem bis 2030 die Befreiung. Das ist wirklich nur relevant für all die Autos, die dann ab 2026 zugelassen werden. Also es ist nicht so, dass du dann ab nächsten Jahr auf einmal Steuer zahlen musst, weil die Befreiung ist quasi mit der Zulassungsbescheinigung wird dir das ausgestellt. Du kriegst ja auch, du hast ja, wenn du ein Auto zulässt, kriegst du ja so einen tollen Brief, wo da steht, also bei mir war es so, ab 2030, das und das Datum, zahlen sie dann Summe X an Steuern. Denkst du so, also bis dahin werde ich das Auto definitiv nicht mehr haben.
Ja, ich werde meinen definitiv auch nicht bis dahin haben, aber da stand irgendwas von 60 oder 70 Euro bei mir.
Naja, schauen wir mal, Tarek, ob du deinen noch bist dann.
Gucken wir mal. Bei mir weiß man ja nie, ne? Okay, spannende Zeiten auf jeden Fall, was uns da bevorsteht. Und es wird 2026 von der Regierung mit Sicherheit noch das eine oder andere gute oder böse Überraschung noch folgen. Lassen wir uns mal überraschen.
Das glaube ich auch. Apropos Überraschung. Ich habe eine Überraschung in meinem E-Mail-Postfach, Tarek. Es ist mal wieder soweit. Die Maingau-Frage der Woche. Ich hoffe, du hörst mich gut und okay. Die Empfangsverbindungsprobleme sind jetzt weg und ich kann hier diese noch verschlüsselte geheime Mail öffnen. Nein, ist immer noch schlimm.
Immer noch schlimm, leider. Du kommst immer verhakt und ich muss die Hälfte, was du sagst, mir so erraten und dann so tun, als ob ich dich voll verstehe. Und dann mache ich immer ganz so.
Das Schöne ist, dass es für die Zuschauer ja anders ist und die Zuhörer, dass die das ja die ganze Zeit kontinuierlich gut hören, ne?
Ich hoffe es. Naja, doch, werden die ja. Du hast ja dein Mikro am Laufen. Ich habe mein Mikro auch am Laufen. Aber Maingau, Frage der Woche. Her damit. Ich bin gespannt. Maingau,
Frage der Woche. Ich nehme mein Handy und lese sie vor. Und zwar, was ist lieber, 250 Kilometer reale Reichweite plus in 5 Minuten neue 150 Kilometer reale Reichweite nachladen oder 600 Kilometer reale Reichweite und in 20 Minuten neue 150 Kilometer reale Reichweite nachladen?
Ich nehme...
Also quasi...
Ich nehme B. Auch wenn beides...
Wirklich schnell?
Ja, ich nehme B, auch wenn beides jetzt nicht so realistisch sind. Also Langstrecke mit einem vernünftigen 800-Volt-System und großem Akku einigermaßen klappt ja ganz anders als wie diese Antwort. Aber es soll ja halt ein bisschen lustig sein.
Aber wieso nimmst du dann B? Das wundert
mich. Ganz ehrlich, weil ich persönlich jemand bin sowieso, der lieber länger fährt und weniger lädt. Und wenn ich dann so eine 1000-Kilometer-Strecke habe, dann müsste ich quasi vielleicht nur zweimal laden.
Mit? Nein, müsstest du nicht, weil du kannst ja, du lädst ja in 20 Minuten nur 150 Kilometer nach. Das heißt, du kommst ja danach nur 150.
Stimmt.
Und das heißt, du müsstest ja allein, wenn du 600 hast beim Start, müsstest du ja um 1000 zu fahren, nach den 600 zweieinhalb Mal laden. Du müsstest quasi einmal laden für 150, dann wärst du bei 750 nochmal, dann bist du bei 900 und dann müsstest du ja nochmal fast oder
Moment, locker aber, nochmal. Moment, aber bei der ersten Option kommst du auch nur maximal 150 Kilometer.
Nein, bei der ersten fährst du 250 real, das heißt, du kannst 250 nach dem ersten Start fahren und hast dann alle in 5 Minuten wieder 150. Oh. Das heißt, du müsstest bei der ersten, du fährst 250 Kilometer und musst dann ja 150 bist du bei 400, nochmal 150 bei 550, nochmal, dann bist du bei 700, dann bei 850 und dann bist du bei 1000. Das heißt, du musst fünfmal laden und hast quasi 5x5 sind 25 Minuten. Das heißt, du für eine 1000 Kilometer Strecke bist du mit dem ersten Auto zwar mit 5 Ladestops, aber die sind nur 25 Minuten und beim zweiten brauchst du halt über eine Stunde Ladezeit.
Stimmt.
Jetzt habe ich es hier einmal mathematisch gelöst, das Rätsel. Es ist gar keine Wunschfrage, es ist nur eine Knobelaufgabe, die uns der Magnus da gestellt
hat. Nein. Es ist eine absolute persönliche Entscheidung. Es kommt immer auf euer Fahrprofil an. Ich bin ja persönlich privat so, dass ich gerne weniger lade und dafür etwas länger fahre am Stück. Das heißt, am Stück vielleicht so am liebsten Minimum 350 Kilometer und maximal 370, 380, wenn das Auto das hergibt.
Aber überleg mal, um das zu machen, müsstest du ja mit dem Auto, was 600 Kilometer real, also mit Option 2, müsstest du ja dann locker, fast eine Stunde laden, um diese wieder 350 Kilometer drin zu haben. Oder lass es eine Dreiviertelstunde sein.
Ja.
Das heißt, du würdest 600 Kilometer fahren, die müsstest du fahren, damit du davon profitierst. Und dann würdest du eine Stunde laden, um dann wieder 350 zu fahren.
Schwierig.
Also ich bin definitiv eher Typ 1, weil ich lieber öfter Pausen mache. Nicht nur, weil ich den Kaffee hier auch irgendwann wieder rausbringen muss, sondern auch einfach, weil ich das ganz gut finde, immer mal kurz diese Pausen zu haben. Und dann fände ich es gar nicht so schlecht. Ey, wenn du, überleg dir mal, 250 Kilometer realistisch, das wäre so ein ID Polo. Stell dir vor, du könntest den dann in 5 Minuten von 10 auf 80 laden, weil das wäre ja quasi dann die Laderichtung oder 10,60 oder sowas. Wäre ja richtig krass. Dann fährst du wieder 150 Kilometer, wieder 5 Minuten laden. Das ist ja brutal.
Ja, okay, hast mich überzeugt, ich nehme auch eins. Aber wie gesagt, beides hat wenig mit der Realität zu tun, deswegen.
Naja, aber das ist, haben sie auch geschrieben, es geht ja wirklich darum, mal was Abstraktes zu sehen. Und das finde ich cool, weil das ist ja genau diese Debatte, weil immer alle sagen, die Autos müssen sonst wie viele Kilometer haben. Und ich habe jetzt hier gerade gestoppt beim EX90, das kann ich ja spoilern, der hat jetzt 32 Minuten gebraucht von 10 auf 80.
Aber ein riesen Akku.
Hat halt einen 111 Kilowattstunden Brutto-Akku, glaube ich. Also ist schon wirklich groß, aber du musst ja trotzdem sehen, ey, du stehst dann halt eine halbe Stunde und kommst danach, zeigt dahin hier an, 370 Kilometer.
Also real 300, ja.
Real 300 auf der Autobahn wahrscheinlich, ja.
Aber das ist genau das, womit ich momentan leben kann, Jonas. Alle 300 Kilometer für eine halbe Stunde anhalten, das kann ich. Das mache ich sogar gerne und ich beschwere mich nicht darüber. Und wenn das Auto in der Lage ist, in 15 Minuten die 80% zu laden, umso besser. Aber meine Grenze liegt bei 30 Minuten für 300 Kilometer. Na? Und das ist dann für mich immer noch heutzutage ein langstreckentaugliches Auto. Also ein Wert, was langstreckentauglich ist. 300 Kilometer, 30 Minuten.
Ja. Es ist definitiv langstreckentauglich. Ich glaube, es ist einfach nur nicht das
Nonplusultra.
Es ist nicht das Langstreckenauto, wo du jetzt sagst, ah ja, krass, das empfehle ich jedem, weil da kannst du quasi wie ein Verbrenner fahren. Ich glaube, es ist langstreckentauglich, aber es ist nicht das Vertreterauto, sagen wir es mal so.
Genau.
Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss.
Genau, aber mit so einem riesen Akku, wenn er das in 20 Minuten schaffen würde, dann würdest du bei 1000 Kilometern eine halbe Stunde nochmal sparen eventuell am Ende. Ne? Aber die halbe Stunde?
Ja, aber ich find diese 10 Minuten ist aber so vom Gefühl. Weißt du, so 20 Minuten anhalten ist was anderes als über 30 Minuten. Ich finde, das ist einfach so eine Kopfsache. Auch wenn du es jemandem erklärst, so hey, du musst nur 20 Minuten halten, dann sagen Leute, ja, okay. Oder du musst über 30 Minuten laden. Es ist einfach so eine Kopfsache, weil das Anhalten quasi mit, du fährst runter, du steckst an, bis es loslädt, dann bist du halt, wenn der über eine halbe Stunde lädt, fast bei einer Dreiviertelstunde Pausezeit, während du bei dem anderen halt dann deutlich effizienter. Also es ist einfach so eine Kopfsache.
Absolut. Und es ist eine Sache, man muss sich auf das Auto einstellen, was man sich kauft.
Voll.
Und bevor man sich ein Elektroauto kauft, muss man erstmal sein Fahrprofil analysieren und das Auto kennen. Und vor allen Dingen wissen, was das Auto kann und nicht mit falschen Erwartungen an die Sache rangehen, gehen, so wie die meisten das vor 4 Jahren gemacht haben, wo das mit der E-Mobilität anfing und sich ohne Gedanken zu machen, nur weil es für 100 Euro im Leasing Autos gab, so ein Opel Corsa oder Peugeot 208, haben die sich einfach alle diese Autos geleast und ohne sich Gedanken zu machen. Ne? Und dann nach im Winter 170 Kilometer war Schluss und dann haben die gedacht, was ist das für eine scheiße Elektroauto? Das geht nicht, Mann. Du musst doch wissen, was du kaufst. Ne? Und die Technik war damals anders. Heute sind die Dinger wieder effizienter geworden. Heute kommen sie auch ein bisschen weiter und laden auch ein bisschen besser im Winter und so weiter. Also bevor ihr euch, egal ob gebraucht oder neu, das sage ich immer und immer wieder, Leute, bitte guckt, was bist du selbst für ein Typ, für ein Fahrtyp? Wie oft fährst du auf Langstrecke? Fährst du eher im Winter? Fährst du eher im Sommer? Kannst du zu Hause laden oder nicht? Was hast du für Strecken? Wie ist deine Pendelstrecke? Und dann kann man sogar mit einem BMW i3 gebraucht für 10.000 Euro sehr glücklich werden, wenn es zu einem passt. Und wenn du mal einmal im Jahr zum Gardasee willst oder einmal im Jahr an die Ostsee, dann kann der das Ding auch, aber da musst du aber wissen, da musst du halt öfter anhalten und 40 Minuten laden. Dann bist du aber auch damit glücklich. Ne? Also es geht alles. Es geht alles.
Oder man entscheidet sich bewusst gegen die Elektromobilität und macht es wie BMW, Tarek.
Okay, mit knapp 70 Wasserstofftankstellen deutschlandweit momentan, schätzt man ja. Möchte BMW jetzt mit dem iX5 kommen oder iX5, ne? Genau.
iX5 Hydrogen oder wie auch immer der dann heißt. Aber vor allem, das Absurde ist ja, die wollen 2028 damit kommen. Jetzt haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass die Wasserstofftankstellen in Deutschland in der Infrastruktur eher rückgängig sind. Allein hier bei uns gab es eine Totaltankstelle, die Wasserstoff hatte. Da haben wir vor einem Jahr noch Vergleiche gemacht, haben Wasserstoff, Diesel und Elektro auf die Langstrecke geschickt. Wenn ich das heute machen wollen würde, müsste ich nach München fahren, weil die Wasserstofftankstelle gar nicht mehr existiert, weil der Betreiber von Total auf Esso gewechselt ist und die keinen Wasserstoff mehr anbieten. Das heißt, ich hätte einfach, wenn ich mir irgendwann ein Wasserstoffauto gekauft hätte, könnte ich faktisch in der Region Augsburg nicht mehr tanken.
Und ein anderes Thema, ein anderer Punkt. Ich stehe jetzt hier auf dem Bauhaus, im Bauhaus auf dem Parkplatz. Und hier stehen 1, 2, 3, 4 Säulen, wo die Kabel übrigens wieder dran sind. Gott sei Dank.
Ach, sehr gut.
Und, diese Fläche für 8 Ladepunkte reicht nicht für eine Wasserstofftankstelle, weil die braucht extrem viel Platz, unter anderem. Nicht?
Und du musst die auch anders absichern. Du kannst eine Wasserstofftankstelle nicht einfach auf den Supermarktparkplatz stellen, sondern die muss im Rahmen von einer normalen Tankstelle sein. Die hat fast die gleiche oder die hat höhere Sicherheitsanforderungen als eine normale klassische Tankstelle. Also da ist wirklich viel dahinter, was das mit bedingt. Das ist schon echt wild. Also
es ist natürlich auch lobenswert, dass die Hersteller immer noch weiter nach alternativen Antriebstechniken suchen. Und BMW war ja damals mit dem 7er in den 90er Jahren auch schon einer der ersten, der damit anfing. Und ich glaube, dass die bei denen in den Laboren oder in den Forschungslagern oder wie auch immer auf jeden Fall genug Leute haben, die das Know-how haben, die mit der Zeit auch gewachsen sind. Man muss einfach mal gucken, wie weit entwickelt sich das. Aber wir wissen am Ende alle, nur mit dem Produkt ist es nicht getan, wie du schon gesagt hast, der Rest muss stimmen, Ladeinfrastruktur oder und so weiter.
Und vor allem, es gab ja den aktuellen X5 schon als Hydrogen-Variante, da gab es dann irgendwie, ich glaube, eine Handvoll, das war so wirklich sehr, sehr wenige, ich glaube, der Aiwanger in Bayern, da der Wirtschaftsminister fährt so ein Ding, mit riesen Aufdruck auf der Seite und so, und da denke ich mir so, okay, man hat quasi so ein Pilotprojekt und so wie so eine Art Beta-Tester da genommen, von mir aus fein, aber jetzt zu sagen, hey, wir wollen dann den neuen X5 mit 5 Antriebstechnologien anbieten, der basiert dann auf der neuen Klasse, auch optisch ist der sehr nah am iX3, den man jetzt gesehen hat, nur halt eine Nummer größer. Ich weiß nicht, ob man da nicht sich jetzt so ein bisschen verrennt. Aber gut, Hyundai hat ja auch letztens erst diese Studie gezeigt vom Wasserstoffauto. Genau. Toyota geht ja auch weiterhin in die Richtung. Also es ist ja nicht komplett ausgestorben. Ich denke nur, dass es gerade für den deutschen Markt null Relevanz hat. Vor allem in einem Markt, wo halt die Ladeinfrastruktur so dermaßen gut und stark wächst, dass es halt kaum Sinn machen könnte, jetzt hier nochmal eine... So, das ist ja auch das Thema. Du baust eine Tankstelleninfrastruktur auf, haben wir zum Glück schon. Haken ran, müssen wir nicht mehr aufbauen. Auch wenn es immer mal wieder neue Ladesäulen gibt, du denkst dir so, neue Tankstellen, denkst du so, hey, krass, dass man das jetzt noch braucht. Und dann hast du auf der anderen Seite die E-Ladesäuleninfrastruktur, die jetzt extra aufgebaut wird. Und dann müsstest du nochmal eine schaffen. Das finde ich halt echt krass.
Und, ich finde, dass die Hersteller momentan einfach auf der Suche sind, und dass die Suche noch weiter geht, obwohl wir die Antwort eigentlich schon haben. Also was jetzt am besten geeignet ist als die alternative Antriebspsychologie zum Diesel oder zum Benzin, zum Erdöl. Und gut, aber ein Hersteller denkt in Weltmärkten und nicht, der deutsche Markt ist ja nur ein geringer Anteil. Und ihn interessiert ja auch, was kaufen die Chinesen bald oder was die Inder oder die Amerikaner oder die keine Ahnung, asiatischen Länder und so weiter. Und da möchte man halt als ein riesengroßer Welthersteller nicht leer ausgehen und jeden bedienen. Und das ist verständlich in erster Linie. Und in zweiter Linie geht halt, möchte man sich nicht abkoppeln. Zum Beispiel Toyota und Mazda haben ja den Fehler gemacht, die sind ja mit der E-Mobilität vor 8 oder 9 Jahren oder 10 Jahren, wo es anfing, so richtig losging, haben die nicht mitgezogen. Ne? Sind die nicht mitgezogen. Zum Beispiel Toyota waren ja damals Führer bei den Plug-in-Modellen oder beziehungsweise Hybrid-Modellen. Und dann kam aber nichts Elektrisches. Und jetzt wollen die es alle nochmal versuchen, aber hinken immer noch hinterher. Ich denke, BMW geht da diese Richtung und sagt, hey, wisst ihr was? Geben wir nichts auf. Wir machen Mildhybride, wir machen Plug-ins, wir machen Wasserstoff, wir machen vollelektrisch und wir geben unseren Kunden noch den Diesel, solange es geht, solange es die Politik auch noch erlaubt. Anscheinend werden das andere Hersteller auch so machen. Und am Ende, das ist wie ein Sieb. Man schmeißt alles in ein Sieb rein und dann guckt man, wie entwickelt sich die Infrastruktur, was macht die Politik und wofür entscheidet sich der Kunde am Ende? Denn der Kunde ist der König.
Ich verstehe das auch voll und ganz und das sind ja, haben wir schon oft hier im Podcast gesagt, das sind ja alles Unternehmen, die am Ende des Tages eine schwarze Zahl dastehen haben müssen, im Idealfall Millionen von Gewinnen, damit sowas funktioniert und Sinn macht, überhaupt noch zu machen. Und natürlich willst du dann auch irgendwie Produkte anbieten, die gekauft werden und nicht nur die, die irgendwo mal ideologisch gefordert werden. Trotzdem denke ich mir halt, so viel Geld in eine komplett neue Technologie. Es ist ja das eine, ob du sagst, okay, du lässt eine Technologie bestehen und du verkaufst weiter Diesel, solange du es darfst und die Kunden es kaufen. Oder ob du jetzt Milliarden in eine neue Entwicklung nochmal zusätzlich investierst, wo du es ja eh schon bei der E-Mobilität machen musst. Das ist halt das Krasse.
Und ja,
also spricht für mich auch ein Stück weit aus, dass halt BMW wirklich gut dasteht, dass die anscheinend weiterhin gute Ressourcen und gutes Kapital haben, um so eine Entwicklung machen zu können, weil ich bezweifle, dass manche andere Konzerne in Deutschland das gerade könnten. Also deswegen ist für mich eher so ein, hey, okay, BMW geht's noch gut, die haben noch Kapazitäten, die können noch forschen, weil das machen ja Autohersteller schon immer. Mhm. So, die haben ja schon immer auch krasse Sachen erforscht, einfach um Ideen zu haben und was zu entwickeln und zu überlegen, in welche Richtung geht's, haben auch oft Sachen schon verworfen. Da sind ja Millionen Entwicklungen und Milliarden Entwicklungen einfach in der Tonne gelandet, weil du musst ja in verschiedene Richtungen entwickeln, um dann das Perfekte zu finden. Aber da finde ich es schon echt mutig und mal schauen, wo es hingeht.
Das wird auf jeden Fall spannend und ich mache mir da noch keine Gedanken darüber. Aber ich wäre nicht abgeneigt, mal so ein Ding zu fahren und vielleicht mal so ein Experiment zu machen. So, keine Ahnung, von Hamburg bis nach München und dann gucken wir mal. Also warum nicht? Dann kann man ja darüber nochmal berichten, wie das jetzt im Jahr 2026 dann aussehen würde.
Voll. Also, wie gesagt, kommt erst ab 28, so ist es jetzt angekündigt.
Ach so, okay.
Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da kann man auch dann sehen, wie sich bis dahin, wir können uns ja heute mal merken, wie viele Wasserstofftankstellen es gibt. Und dann schauen wir mal jährlich, wie sich es entwickelt, ob dann noch welche da sind bis 2028.
Genau. Und nächstes Thema. Steuerbefreiung haben wir schon. BMW haben wir schon. Und
was jetzt kommt dein Herzensthema, Tarik. Da glüht's doch schon wieder. Letzte Woche neben dem Audi quasi aufgenommen, diese Woche schon wieder Audi als Thema. Das ist noch super Wochen für dich.
Allerdings geht es um Audi, wie es ausgeschrieben wird, nämlich dem chinesischen Kollegen Audi. Der Audi in China, der wurde vorgestellt und wir haben auf Instagram, der Jonas hat mir einen Link geschickt, auf Instagram, wo man den Innenraum sieht. Und das hat ja nichts mit einem Audi, also nichts mit den vier Ringen zu tun. Jetzt werden manche sagen, zum Glück. Ne? Das ist immer...
Aber da muss ich dir hier ein bisschen kurz den Spiegel vorhalten. Erstens haben wir da schon mal drüber gequatscht, dass der Audi jetzt innen, der China-Audi innen aussieht wie alle anderen Chinesen.
Genau.
Und zum Zweiten, der ist ja schon länger vorgestellt, der ist jetzt nur im Verkauf. Und das Krasse ist, ich habe es hier nochmal offen, in den ersten 30 Minuten, wo der Audi E5, das ist im Joint Venture mit SAIC, dem chinesischen Hersteller, im Verkauf war, also in einer halben Stunde, haben die 10.000 Einheiten verkauft.
In China.
Der ist brutal.
Aber gibt 10.000
Fahrzeuge. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist so ein Hightech-Auto. Also das Fahrwerk kommt definitiv von Audi. Das ist schon mal sehr gut. Denn Audi, wenn Audi eins kann, dann sind es Fahrwerke. Kann ich bestätigen. Und ansonsten, die Optik gefällt mir wirklich, aber das kann man nicht als ein Audi identifizieren, so wie wir es mit den in Deutschland mit den Modellen kennen. Aber das ist halt ein neues Auto, sage ich mal, was von der Optik mich anspricht. Der hat so eine Kombiform, ne? Wie nennt man das?
Ja, so ein bisschen Shooting Brake.
Shooting Brake, genau, das Wort habe ich gesucht, mit abfallendem Dach. Aber innen ist es nicht 100% chinesisch, weil wir kein draufgeklatschtes Display in dem Sinne haben, sondern wie XPeng oder wie BYD, sondern die haben das so ähnlich wie Kia gemacht, sondern noch ein bisschen länger gezogen, ne, mit dem Display.
Es ist eher so ein bisschen, wie es jetzt schlussendlich auch Mercedes hat. Ne? Es ist ein Panel, was komplett durchgeht.
Genau, von komplett ganz links durchgeht. Bis ganz rechts. Und das Lenkrad könnte aber auch von Kia sein, so ein GT-Lenkrad.
Das ist 100% ein Kia-Lenkrad.
Ne, so zweifarbig, Innenseite hell, Außenseite dunkel, drei Speichenlenkrad und null Knöpfe. Und da geht es schon bei mir los, null Knöpfe, da kriege ich schon wieder Brechreiz. Echt.
Aber du hast 800 Volt, 76 Kilowattstunden Akkukapazität und der startet in China mit umgerechnet $33.000. Und das ist halt crazy.
Nehm
das
ich.
Zeigt zum einen, dass der Markt halt brutal preissensitiv ist, dass Autos dort wenig kosten, weil du halt dort bist, wo die Autos auch hergestellt werden, Wahnsinn. Wo Akkutechnik entwickelt und hergestellt wird. Und das ist halt in Verbindung mit Zeig, die stellen ja dort auch ordentlich Autos her. Kennt man in Europa zum Beispiel durch MG. Und die haben sich dort zusammengetan. Und das zeigt aber auch, dass die Idee von, wir machen eine Marke nur für China, wir stülpen komplett unser Wissen vom chinesischen Markt auf ein Modell oder auf eine Modellpalette nur für dort und versuchen nicht dieses Weltauto zu machen. Ne? Was ja, VW hatte das ja oft, diesen Claim, so das Weltauto. Das muss es nicht mehr sein, das soll es auch gar nicht mehr sein, weil du kannst nicht mehr aus Deutschland raus ein Auto entwickeln für den chinesischen Markt. Ich meine, überleg mal, die haben Audi als diese Wortmarke letztes Jahr angekündigt und jetzt sind die Autos schon verkauft.
Wahnsinn.
Das heißt, von der Entwicklung, Idee, Umsetzung, Produktionsanlagenaufbau und allem ist ein Jahr gewesen. Klar, die werden auch schon mal, da werden Grundideen da gewesen sein, die haben jetzt nicht auf dem weißen Blatt angefangen, aber trotzdem, das ist halt crazy, wie schnell das geht, wenn du dann überlegst, wir haben immer noch so 3 bis 4 Jahre Zeiträume, wir haben uns jetzt erst unterhalten, dass der Q4 von Audi mal ein Facelift bräuchte und ich glaube, da war so 2020 wurde der Q4 ja vorgestellt, jetzt sind es 5 Jahre, wo der kein Facelift hat, also sowas ist halt krass.
Jonas, wir müssen unbedingt entweder bei SAIC oder bei Audi mal nerven ohne Ende, damit wir mal beide nach China hingeflogen werden, damit wir die Kiste mal fahren. Echt, würde ich sehr gerne mal machen.
Oder man verbindet es halt, ne? macht was mit 1, 2 chinesischen Herstellern und nimmt sich dann noch das Auto, weil ich bin mir nicht sicher, ob Audi so viel Lust dran hat, zu pushen, wie gut dieses Auto dort ist, was nicht hier ist.
Und dann noch die Hälfte kostet. Ja, aber in China kostet, guck mal, das verstehe ich auch nicht. Wenn du in den Kommentaren siehst, ja, in China kostet das so und so viel. Ja, aber in China, wie hoch sind die Löhne in China im Vergleich zu Deutschland? Weißt du, was ich meine?
Das kann ich nicht sagen, aber was natürlich in China ist, du hast, wie gerade schon gesagt, ich meine, die Akkutechnik und alles sitzt ja dort. Du hast keine Zölle, du hast direkte Lieferketten. Die Rohstoffe sind oft in China. Das heißt, du hast ja alles in einem Ort. Da ist es nicht wie bei uns, dass erstmal die Akkuzellen aus China kommen müssen. Dann kommt irgendwie noch irgendwelche Sachen aus Asien, irgendwo noch in den Bereichen. Dann hast du noch Rohstoffe aus Afrika. Also es ist ja wirklich zusammengematscht bei uns, wo erstmal sonst wie viele Zwischenfirmen dazwischen stecken, bevor dann das Auto zusammengebaut werden kann. Da ist ja alles ansässig.
Ja, absolut. Ich bin gespannt. Also 10.000 Stück in 30 Minuten verkauft. Ich würde es gerne fahren, aber SAIC, wenn ich SAIC höre, du weißt ja, die sind nicht gerade berühmt. Die sind nicht gerade berühmt für ihre Assistenzsysteme, für den Spurhalteassistenten und so weiter und Navis.
Ja gut, aber es ist ja wirklich ein Joint Venture und ich denke schon, dass da viel. Du musst ja in China, ne? Du kannst ja in China nicht einfach als Audi sagen, wir machen jetzt eine Firma, sondern du kannst dort ja nur Produktionskapazitäten oder sowas nutzen, wenn du quasi mit einer ansässigen Firma zusammenarbeitest. Das ist ja auch so ein bisschen oft, ich glaube, bei NIO ist es jetzt der Fall, da ist ein relativ großer Anteil der Aktienshares, gehört, glaube ich, mittlerweile Saudi-Arabien, weil die in der Hoffnung sind, irgendwann dort produzieren zu können, weil wenn die Firma komplett haben, haben die halt das Recht, in China zu produzieren. Und das hast du halt, das kriegst du nur von der Regierung und deswegen müssen die ganzen ausländischen Firmen immer in einem Joint Venture sein, was ja jetzt so retrospektivisch gesehen ist, wahrscheinlich nicht die beste Idee war der ganzen Deutschen, weil natürlich das Know-how durch diese ganzen Joint Ventures rausgezogen
wurde. Bei Lucid ist es ja auch so, dass die Saudis da mit drin hängen. Und wir haben ja letztens noch erfahren, Jonas, dass bei XPeng Volkswagen mit 5% jetzt auch drin hängt.
Ja.
Das ist also...
Und andersrum, ich glaube bei Leapmotor, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil immer so alle sagen, hä, warum verkauft Leapmotor eigentlich, warum verkauft Stellantis Leapmotor in Europa? Naja, Stellantis ist der größte Anteilseigner, also der größte eigene Anteilseigner an Leapmotor. Die haben, glaube ich, um die 30% von Leapmotor. Und natürlich ist es dann auch denen ihr Ansinnen, das woanders zu verkaufen, nicht nur in China.
Und Leapmotor, das war die klügste und beste Entscheidung, was Stellantis machen kann. Warum? Die haben so eine eigene Marke, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die haben die Infrastruktur, was die Händler angeht, was die Werkstätten angeht. Ja. Und somit haben die jetzt auch so einen eigenen Chinesen, wo man halt Kunden bedienen kann, die halt so günstig wie möglich, so viel ausgestattet wie möglich ein Auto haben wollen, ohne jetzt irgendwelche Gedanken haben, ja, ich kaufe mir nichts aus China oder so. Nein, die wollen halt diese Leute bedienen, die einfach nur von A nach B gut ausgestattet kommen wollen, ohne jetzt Hightech-Ansprüche zu haben, wie 800 Volt und dies und das und riesen Akku, sondern auch mal, ne? Also das war clever von Stellantis, aber Stellantis sollten wir uns vielleicht noch mal extra an die Brust nehmen, denn das ist sehr spannend mit den Marken.
Da können wir eine ganze Podcast-Reihe draus machen, wo wir uns in jeder Folge einer Marke widmen.
Nee, wobei, nicht unbedingt, aber wir sollten echt mal so eine Stellantis-Folge machen allgemein. Ja, aber mein Gott. Das finde ich unfair. Weißt du warum? Opel, nein, Peugeot.
Es gibt keinen Konzern, die das so konsequent durchziehen wie Stellantis, dass jedes Auto gleich ist. Du hast so wenig Unterschiede.
Das macht der VAG-Konzern genauso.
Nein, da ist viel mehr Differenzierung drin.
Wieso? Antrieb, so, alles. So Akku gleich, Antrieb gleich, Ladetechnik gleich, Software gleich, Navi gleich, Ladeplanung gleich, Navi-Stimme gleich. Alles ist gleich, nur die Karosserie ist anders.
Also, ist es nicht. No. Nein. Ah, okay. Allein Software, Innenraum, Anmutung, Konzepte sind bei Volkswagen, überleg mal, ein Q4 ist die gleiche Plattform wie ein ID4. Und die haben innen überhaupt nichts gemein. So, weißt du, das gibt's bei Stellantis
nicht. Ach so, du meinst so ein paar Knöpfe hier und da und so, ja.
Ja. Nein, hey, Audi hat eine komplett andere Software drin.
Ja, aber das war nur beim Q4. Ja, aber Audi hat...
Ja?
Ja, aber Cupra, Volkswagen, Skoda, das ist alles gleiche Ware für mich. Nur mit anderem Kleid.
Aber überleg mal, es ist zumindest... Ist
die Was Software aber nicht schlecht angepasst. Ist, das sind tolle Autos, nein, abgesehen
aber,
davon.
Aber es fühlt sich ja immer noch anders an. In den Stellantis ist alles gleich. Die Menüs sehen komplett identisch aus. Du hast keinerlei Differenzierung, bis auf zwei Farben. Und dass halt das Auto dann das entsprechende ist und das auf dem Lenkrad nicht überall Stellantis steht, sondern zumindest noch der Markenname.
Ich werde auf jeden Fall bald die Möglichkeit haben, den neuen DS Nummer 4 zu testen. Und da werde ich nochmal auf diese Frage genau eingehen. Und da nochmal kontrollieren, ob das wirklich der Fall ist. Ja, menütechnisch gut. Aber ja, wenn ich mir angucke, Navi-Aufbau und so weiter, nur die Farben sind ein bisschen anders bei den VAG-Modellen. Aber ein Cupra-Navi, wer ein ID-Navi bedient, der kann auch ein Cupra-Navi genauso bedienen. Also, I don't know. Ich weiß es nicht.
Lass uns da echt nochmal, also Stellantis nochmal ein Deep Dive machen auf jeden Fall. Mhm.
Weil
du hast heute noch was vor, Tarik. Du musst heute noch einen Short schneiden oder ein Reel oder wie auch immer.
Muss ich das?
Weißt du das?
Nein, weiß ich nicht.
Wir wollten unser Linksfahr-Instagram-Reel muss heute online kommen, weil heute die Videos kommen. Und ich habe zumindest in meinem Audi Q3-Video angekündigt, dass es ein Reel auf Instagram gibt. Und wenn du das jetzt nicht schneidest, dann habe ich da eine leere Versprechung gemacht.
Oh Gott, Jonas. Ich weiß nicht, ob ich das noch habe. Ich muss mal gucken.
Nein! Hey, du, das ist auf deinem Handy, du kannst es doch nicht gelöscht haben.
Kann sein. Okay, ja, ich muss nochmal gucken. Aber genau. Heute ist was? Heute ist Montag.
Heute 15 Uhr kommen die Audi Q3-Videos.
Ich ganz kurz zum Q3. Ich fand den optisch richtig schön, von den Proportionen her. Ich fand ihn, also vom Fahrwerk her sowieso... Wir haben
doch die ganze letzte Woche drüber gesprochen.
Ja, stimmt.
Also außer das Fahren.
Stimmt. Ja. Und gut, das Fahren, Verbrauch fand ich okay, ne, für ein Plugin. Mhm. Und wo lag der? Bei uns lag der bei 15 Kilowattstunden, ne?
Und, nein, 15 Kilo, 14, irgendwas plus 2 Liter oder
genau.
23,6 in der reinen Elektro. Aber da sind wir weitestgehend berghoch gefahren.
Genau, topografisch haben wir es nicht ganz ausgeglichen und das war fair für ein SUV, ne?
Ja.
Aber gut, guckt euch das Video gerne an und lasst eure Kommentare da. Ja, ich würde sagen,
machen wir zu für die Woche, oder?
Auf jeden Fall, das reicht. Und das waren schon genug Themen, das waren genug spannende Themen. Hier Steuer, ja. BMW mit Wasserstoff und dies und das. Also das ist wieder genug Stoff.
Schreibt uns gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und ich habe dir noch eine Folgenkategorie-Überlegung-Idee geschickt gestern. Hast du die gelesen, gehört? Was hältst du da davon für nächste Folge? Sollen wir das machen?
Habe ich da was verpasst? Kannst du es?
Der Andi von Audi hat mir die Idee letztens gesagt, er fände das spannend und das fand, also ist jetzt komplett unabhängig, einfach nur, weil er die Person ist, aber er könnte auch Peter Müller, der, den ich auf der Straße getroffen habe, sein. Der hat nämlich gemeint, er fände es cool, wenn wir eine Kategorie machen, wo wir den Kommentar der Woche machen. Aber nicht vom Podcast, sondern von unseren Kanälen. Dass wenn du jetzt von heute an bis zur nächsten Podcast-Aufnahme irgendwo eine Idee hast, wo du sagst, oh, das ist ein Kommentar auf deinem YouTube-Kanal, der ist spannend, über den könnten wir quatschen. Einfach den screenshotten und für nächste Woche mitbringen. Dann hätten wir beide einen Kommentar, den wir mitbringen und diskutieren können, vollkommen unabhängig von den anderen Themen und unvorbereitet. Was hältst du da davon?
Halte ich eine gute Idee. Die Frage ist nur, nimmt man dann die negativen Kommentare und nimmt man dann die oder die
ganz,
positiven?
Ganz wie du magst. Ein Kommentar in der Woche, der dich quasi besonders gecatcht hat, wo du gesagt hast, ah ja, der ist entweder ein guter Gedankenanstoß, kannst natürlich auch jede Woche mitbringen. Danke, Tarek, für dieses wundervolle Video. Du bist mein Lieblings-Elektroauto-YouTuber.
Okay, ich werde darauf achten und im Laufe der Woche mal gucken, was sich da so ansammelt und dann bringen wir das mal mit in der nächsten Folge.
Weil wir sind ja eh die ganze Zeit am Kommentare beantworten, durchlesen, schreiben und da ist es ja ein leichtes, mal einen besonders guten einfach kurz zu screenshotten und vielleicht geht es zum Plugin-Thema, vielleicht zu was anderem, schauen wir einfach.
Genau. Ja, cool, haben wir alles.
Und Tarek, wir müssen noch ganz kurz darauf hinweisen, wir haben ja vorhin die Maingau-Frage der Woche gehabt. Richtig. Da müssen wir auch noch kurz erklären, Maingau-Energie oder Maingau Autostrom heißt, jetzt sage ich es schon wieder falsch, aber ihr könnt zu Hause Maingau Energie haben und Maingau Autostrom unterwegs. Die haben mit die meisten Ladepunkte europaweit. Es sind um die 700, also über 700.000 einzelne Ladepunkte, die ihr da nutzen könnt, in verschiedenen Preisabstufungen, dass man da transparent sieht, okay, welcher Anbieter verlangt mehr oder weniger im Roaming und eine Unterscheidung zwischen AC und DC-Preis.
Genau,
und
wenn man mal keine Lust hat, irgendwie 30 Preise zu vergleichen, dann kann man einfach mal schnell die Maingau-Karte rauszücken und dann zack laden. Und wenn man Maingau-Kunde ist, dann kann man noch günstiger laden. Nochmal an dieser
genau.
Stelle.
Genau, dann spart ihr bei jeder Kilowattstunde doppelt. Zu Hause und unterwegs.
Danke.
Also vielen Dank für die Unterstützung.
Danke für die Unterstützung.
Coole Frage.
Ja.
Ich fand die Frage wirklich gut die Woche.
Hat mich ein bisschen durcheinander gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber war es die Frage oder war es die Internetverbindung? Die
beides eigentlich, die Kombination.
Tarek, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, nächste Woche wird es genauso gut bei der 61. Folge.
Wir hören uns und wir sehen uns. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.
Danke euch fürs Zuhören. Ciao.
Ciao.